Willkommen in der neuen Woche, liebe Zuhörer. Wir stecken noch ein bisschen in der alten fest. Und nachdem wir jetzt gleich den Podcast aufgezeichnet haben, werden wir unsere Mütter preisen. Hallo Emu.
Guten Morgen. Wir sind noch ein bisschen Mus im Kopf, also ich zumindest. Ich weiß nicht, ja, wie geht Andreas?
Guck auf die Uhr.
Ja. Wir hatten mal wieder ein bisschen Probleme, Aufnahmetermine zu finden und sind dann weiter in die Früh gerutscht am Sonntagmorgen, dank mir. Weil ich habe vergessen, heute ist Muttertag.
Yep, heute ist Muttertag.
Wir nehmen am 11. Mai den Muttertag auf. Es ist 9.13 Uhr aktuell. Ich bin seit 8 Uhr wach. Ach nee, das war nicht so gut.
Wie war denn deine Woche abseits des frühen Aufstehens?
Abseits des frühen Aufstehens war die Woche eine Katastrophe. Halbwegs okay, aber mehr Katastrophe. Dafür war das Wochenende gut. Meine Mutter war gut zu mir und hat gesagt, ich nehme mal die Kids, die schlafen mal bei uns, ihr geht mal ins Kino, geht vielleicht mal essen. Das haben wir auch gemacht und das war ziemlich toll.
Sehr schön. Noch ein Grund mehr, Muttertag zu feiern.
Genau. Deswegen müssen wir dann nachher auch fertig sein, wenn die Mutti zum Essen kommt. Ich habe sie dann heute nämlich zum Mittagessen bei uns eingeladen. Genau.
Sehr schön.
Und wie war deine Woche?
Auf der einen Seite chaotisch, auf der anderen Seite habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Und das macht mich immer noch sehr, sehr glücklich, denn ich habe den ersten Schritt zumindest Richtung Heimkino gemacht.
Oh.
Habe jetzt im Wohnzimmer eine 100-Zoll-Leinwand mit einem Nahfeldbeamer stehen. Da ist schon sehr viel Kino-Feeling im Wohnzimmer.
Das ist schon nice.
Ich habe gesehen,
du hast mir ein Foto geschickt.
Ja.
Es ist schon sehr groß.
Das ist
100 Zoll ist verdammt groß.
Ja, das sind irgendwie 2,20 Meter mal, ich glaube, 1,25 Meter oder so.
Ja.
Da ist schon richtig cool. Jetzt fehlt auch die richtige Soundanlage.
Mhm.
Die kommt als nächstes, ja.
Wie ist da so das Lichtverhältnis so am Tag eigentlich?
Richtig gut. Das ist eine sogenannte High-Reflection-Leinwand.
Ah, okay.
Also ich kann ganz normal bei normalem Tageslicht gucken. Klar, wenn du dunkel machst, werden die Kontraste besser, wird es noch ein bisschen schärfer. Aber das geht auch so, die ist auch extra drauf ausgelegt. Also ist eine spezielle Leinwand für einen Beamer, den man sehr nah vor die Wand stellt. Das ist also keiner, der aufgehangen wird, sondern steht unten sehr nah vor der Wand. Und die Lamellen in dieser Leinwand sind so geformt, dass nicht Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist, sondern dass das Licht so gebrochen wird, dass es gerade von der Wand wieder abstrahlt, direkt in deine Augen. Und dadurch siehst du halt ein sehr helles Bild und wird auch von anderen Lichtquellen gar nicht beeinflusst. Also im Laden, wo ich das gekauft habe, konnten die das auf der normalen Ausstellungsfläche haben, die den laufen mit aller Beleuchtung drumherum, die zu so einem Laden dazugehört.
Ach, krass.
Und trotzdem siehst du noch ein gutes Bild.
Ja. Und der Beamer, ist der 4K-fähig?
Ja.
Ach ja. Schön.
4K. Ja, absolut. Mich macht das gerade sehr glücklich. Ja. Ich bin erst dazu gekommen, zwei Filme bisher drauf zu gucken. Am Freitagabend war mein Vater da haben wir Napoleon zusammen geguckt.
Oh.
Ja, das hat sich schon sehr gelohnt.
Den Director's Cut oder die normale Version?
Director's Cut. Die normale hatte ich schon im Kino gesehen.
Okay, dann habe ich dazu gleich Fragen. Und welchen habt ihr noch geguckt?
Gestern gar keinen Film, sondern wir haben Daredevil weitergeguckt.
Aha.
Wir sind jetzt bei Folge 7, also noch 2, 8 und 9 fehlen uns noch.
Ja.
Dann haben wir das auch durch, ja. Aber auch das war super.
Sehr schön. Erzähl mal, Director's Cut Napoleon. Ich kenne nur die Kinoversion.
Genau, ich kannte auch nur die Kinoversion. Der Director's Cut macht ein paar Sachen besser, ein paar Momente, die mir im Kinofilm zu plötzlich waren, also zum Beispiel, wie er zur Krönung kommt.
Mhm.
Ja, das ist ja diesen Moment, wo er sagt, Krönung, ja, okay, dann werde ich halt König und Schnitt, Krönung.
Genau.
Da sind jetzt ein paar Sachen zwischen, die das ein bisschen auflockern, ein bisschen aufbessern.
Ja.
Aber ehrlicherweise von diesen 40 Minuten sind das, glaube ich, mehr als vorher. Geht auch ganz viel für Kriegsszenen oder Köpfungen drauf, die man vorher also Enthauptungen an der Guillotine, die man vorher rausgeschnitten hat.
Also.
Es macht ein bisschen mehr für die Atmosphäre. Die Erzählung ist immer noch ein bisschen holprig, finde ich.
Ja. Ja, Ridley Scott hat da ein bisschen Federn gelassen, was das betrifft, ja.
Ja, er wollte halt auch ganz, ganz viel erzählen, ne? Also.
Ja.
Und das halt in 3 Stunden, schwierig.
Sehr schwierig, ja.
Ja.
Aber es gab ja schon mal dieses Phänomen bei einem seiner Historienfilme. Ich weiß nicht, ob du Königreich der Himmel gesehen hast.
Ja, natürlich. Ja.
Die Kinoversion war eher so mau. Und dann kam da irgendwann mal der Director's Cut. Und dann habe ich so im Netz verfolgt, dass der extrem empfohlen wird, weil es den Film nochmal ein bisschen auf den Kopf dreht. Und ich habe den in einem Director's Cut gesehen und das war fantastisch. Absolut fantastischer Film im Director's Cut. Königreicher Himmel, die Kinoversion ist ziemlich lame, aber der Director's Cut ist, also es macht jetzt keinen hundertprozentig anderen Film draus, aber filmisch und handwerklich ergibt es viel mehr Sinn.
Okay.
Und macht es wirklich zu einem meiner liebsten Top 10 Ridley Scott Filme.
Okay, dann gebe ich dem auch nochmal eine Chance.
Ja.
Aber du warst im großen Kino, im richtigen.
Ich war im großen Kino, im richtigen, weil wir hatten die Gelegenheit und ich bin deiner Medienempfehlung von letzter Woche gefolgt und habe Thunderbolts geschaut und dachte, da müssen wir mal drüber reden. Ich habe dir extra nicht geschrieben.
Ja, ich habe dich auch extra nicht gefragt.
Ja. Also, das wie fandest du den Film?
Ja, wie ich den fand? Mhm. So, dass ich eine Medienempfehlung, ich fand den super. Ich fand den wirklich, wirklich toll. Von Figuren, die endlich mal auserzählt werden.
Ja.
Am Ende, man hat zwar trotzdem eine Truppe, aber man hängt ja alles so ein bisschen an Yelena, die ich schon in Black Widow mochte, bis Actionsequenzen wie dieser Sprung am Anfang von dem Hochhaus, der wirklich gedreht wurde und das sieht man. Man sieht, dass da nicht so viel Greenscreen drin ist.
Ja, ich habe ein Interview mit ihr gesehen, dass sie sagte, dass sie darauf bestand, das selbst zu machen. Ja.
Und das sieht man im ganzen Film über an, dass sie doch ganz viel wieder in echt gedreht haben und nicht nur vor Greenscreens.
Viel Studioarbeit halt, ja.
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 Und dir?
Mega, genauso, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Captain America-Film jetzt davor nicht gesehen, deswegen fehlt mir jetzt so ein bisschen Kontext, der sich aber so erschlossen hat, einfach weil ich die Trailer zu dem Film gesehen habe. Ja, zu Trailer muss ich gleich auch übrigens noch was sagen. Einfach weil ich die Trailer dazu gesehen habe. Und den Backup jetzt mit Red Hulk und so weiter, das war mir jetzt bekannt. Daher ist das, waren so diverse Hinweise.
Mehr musst du auch gar nicht wissen, aus dem Film mehr passiert.
Ja, also. Ja. Ich will den trotzdem sehen. Der kommt jetzt, glaube ich, im Mai oder so, soll er bei Disney Plus kommen.
Dann müssen wir auch nochmal reden.
Das machen wir.
Den Hass will ich mir abholen, ja.
Wollen wir irgendwie eine kleine Spoilerwarnung geben, wenn wir jetzt über Thunderbolts gehen? Wir machen jetzt eine Spoilersektion.
Genau, wir machen jetzt eine kleine Spoilersektion zu Thunderbolts. Leute, guckt euch den, wenn ihr irgendwas mit MCU-Filmen anfangen konntet, in letzter Zeit nicht mehr, guckt euch den trotzdem an.
Ja, genau.
Ja.
Spoiler-Tag jetzt. Was ich bemerkenswert fand und was ich gleichermaßen auch ein bisschen beängstigend fand, das ist der erste MCU-Film seit einigen Jahren. Vielleicht, ich sag mal, seit Hochkarätern wie Guardians 3 oder dem letzten Spidey, der, glaube ich, nach Endgame kam. Der erste MCU-Film, der mich wirklich vollkommen wieder abgeholt hat, und ich saß mit 6 Leuten im Kino. Es war fast leer. Und die 3D-Veranstaltung, der lief parallel bei uns hier im lokalen Kino, einmal in 2D und in 3D. Ich habe natürlich die 2D genommen, weil ich 3D hasse. Aber 3D wurde sogar abgesagt, weil niemand ein Ticket gekauft hat.
Krass, verstehe ich überhaupt nicht. Also für mich ist es ähnlich. Auch der erste, der mich wieder abholt, bei uns war es relativ voll im Kino, zum Glück. Ja. Wir haben aber auch direkt am Anfang geguckt. Und es ist auch der erste Film, wo ich wieder das Gefühl habe, ich freue mich drauf, wenn der bei Disney Plus ist, weil ich ihn nochmal gucken möchte.
Den will ich auch nochmal sehen, auf jeden Fall. Ich denke, es wird vor allem daran liegen, weil ich hab gestern mit meinem Bruder telefoniert, habe gesagt, ja, ich war in Thunderbolts drin, was ist denn das? Er kennt halt die Comicvorlage nicht oder dass es überhaupt eine Comicvorlage gibt. Daher ist vielen wahrscheinlich auch nicht so bewusst, dass das ein Marvel-Film ist, dass es ein MCU-Film ist. Das Marketing dafür war bisher auch weitestgehend verhalten, abgesehen davon, dass der Film jetzt eine Woche lief und sie dann zumindest, du kennst diese Aktion, dass sie den Thunderbolts-Namen weggerissen haben.
Ja.
Wir sind ja jetzt im Spoiler-Modus, ja.
Genau.
Wer jetzt ein aktuelles Filmposter aufruft auf Letterboxd oder sowas, liest ja nicht mehr Thunderbolts, sondern liest ja New Avengers.
Das ist so ätzend. Also ich verstehe, dass man das als Marketing irgendwie machen muss, weil Thunderbolts einem nichts sagt. Und ich bin so froh, dass ich so früh den Film gesehen habe. Ja. Das hätte mich so angepisst, wenn mir das hätte gespoilert. Also wir sind im Spoiler-Bereich, wenn ihr jetzt immer noch da seid, den Film nicht gesehen habt, tut es mir leid, aber am Ende kommt raus, das sind die New Avengers. Es gibt
also GIF, dafür braucht ihr den Film nicht gucken, das seht ihr jetzt auf jedem Plakat.
Genau. Ja, und das ist richtig ätzend, finde ich, weil das möchte ich doch erleben im Kino.
Bei mir, ich bin in die Kinovorhalle reingegangen und da war das digitale Plakat gleich mit New Avengers. Also ich wusste es, bevor ich in den Film gegangen bin.
Boah, wie ätzend, ey.
Ja, Genau.
Ja.
Es ist und vor mega allem, fail.
Vor allem auch, dass auf Social Media ja auch Marvel selber und so das alles geteilt haben, wie sie
ja,
die
ja,
New
klar,
Avengers
klar.
draus machen.
Ich denke, die machen das, weil der Start nicht allzu gut gewesen sein könnte. Ich habe es jetzt nicht überprüft, ich vermute es jetzt einfach nur, dass er nicht so gut war und sie jetzt versuchen ja. damit irgendwie noch so die Leute aufmerksam zu machen. Ey, jo, das solltet ihr sehen, ne? Wenn
ja,
ihr
genau.
mit den Avengers vermutet, dann solltet ihr das sehen. Solltet ihr wirklich, tatsächlich. Weil, also nicht nur, weil da irgendwie eine Konnektivität aufgebaut wird, sondern einfach, weil der Film ziemlich gut ist, weil er handwerklich mal wieder sich den Fokus gibt, auf Charaktere zu setzen, die Figuren zu setzen. Also, das klingt jetzt alles nach Mega-Hype-Film, aber das ist jetzt auch kein, ich weiß nicht, das ist jetzt kein Winter Soldier oder sowas, ja. Aber er geht schon in die Richtung, das muss man dazu sagen. Also das ist jetzt kein Film vom Format Captain America, Winter Soldier, Civil War oder Infinity War. Sondern der hat halt einfach mal wieder das, wo wir die richtig gute MCU-Phase hatten. Oder die guten MCU-Phasen hatten, wo du dir auch gewiss sein konntest, dass mal ein Film abseits der großen Avengers-Titel dich auch positiv unterhält, du rauskommst aus dem Kino und einfach mal ein Grinsen im Gesicht hast. So einer ist das.
Absolut, genau das. Genau
ja.
das.
Und das hat einfach hat Spaß gemacht. Also alleine, dass, keine Ahnung, die ersten 30, 40 Minuten da in diesem Bunker stattfinden und nicht groß Settingwechsel ist und so weiter, das fand ich schon super klasse. Ein bisschen abgefuckt hat mich das mit Taskmaster.
Ja, das, ich habe es auch ehrlicherweise bis heute gar nicht verstanden, warum der dann überhaupt damit auftreten muss.
Ja, zum Wegfall halt. Aber ich fand die Figur halt deutlich geiler designt als Ghost. Ja.
Aber die Fähigkeiten wurden halt nicht gebraucht. Nein, ich weiß
ja,
wirklich
genau,
nicht.
Genau.
Aber trotzdem ist ja die Frage, warum muss sie, warum muss Taskmaster umgebracht werden?
Ja.
Jetzt kannst du sie gar nicht wiederverwenden. Okay, vielleicht
aber
wollte
ich glaub,
man das auch
nicht. Das kriegen sie schon hin.
Ja, im Zweifel war es auch genau dafür, für einen zweiten Film oder so.
Ja, ja.
Ich habe mich noch gefreut über die After-Credit-Scene, die zweite.
Die After-After-Credit-Scene.
Ja, genau. Das lässt mich auch wieder auf die Fantastic Four hoffen. Und jetzt, wo du im Kino warst, hast du den Trailer bestimmt gesehen.
Das ist jetzt der Punkt. Deswegen sagte ich gerade, wir müssen gleich nochmal über Trailer reden. Natürlich habe ich mir jetzt im Nachgang endlich beide Fantastic Four Trailer angeschaut.
Ja.
Weil ich natürlich gerätselt habe, wie sie das jetzt kombinieren. Ich habe ja dann die Verbindung jetzt zu der After-Credit-Scene aus Thunderbolts geschlossen, dass sie halt mit dem Raumschiff da reinreisen. Und wenn ja. du dir den Trailer anguckst, scheint das ja eher in den 60er Jahren, also im Silver Age, angelehnt
ja, genau,
und bekannt
genau,
sein.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich, meine Frau und ich haben gerätselt, machen sie jetzt einen Zeitsprung einfach, dass sie irgendwie eine Zeitreise haben?
Nein.
Oder ist es ein Dimensionalsprung?
Ja.
Weil es wäre vollkommen unlogisch und unglaubwürdig, wenn das, was die Fantastic Four in dem Film jetzt mit Galactus und so weiter abziehen, und das hast du ja im Trailer alles schon gesehen, wenn das in demselben Universum handeln sollte. Wie
auf keinen Fall.
Und,
auf keinen Fall.
Also,
das würde
kein
Multiversum
Sinn
sein. Ja, genau.
Ja. Es wird ein Multiversalsprung sein, dass die da dann rauskommen. Und das ist ziemlich gut. Trailer hat mir gefallen. Beide Trailer haben mir ziemlich gut gefallen. Ich freue mich sehr auf den Film. Und vor allem dann auch auf die Verbindung. Ich hoffe, dass sie dann zum Ende, sie werden sehr wahrscheinlich über die After-Credit-Szene dann irgendwie verbinden mit dem MCU.
Ja, denke ich auch. Also ich bin ja
aber
auch,
schon
ich bin
nach
mega
Hickman, riecht aber nach Hickman weiter Universumszerstörung. Im Film.
Ich hoffe. Ich hoffe. Ja. Weil ich glaube, die haben jetzt so viele Stränge aufgemacht in MCU, die müssen jetzt mal wieder was abschneiden. Und das Multiverse ist eins der Dinge, die sie irgendwie wieder loswerden müssen. Weil das
also,
irgendwie so alles möglich macht und alles egal macht.
Ich denke, machen wir eine Wette, wir haben ja beide den Film noch nicht gesehen, aber machen wir eine Plot-Voraussage. Ich sage, Galactus tritt auf, der Weltenverschlinger, wir kennen das. Die Fantastic Four scheitern, schaffen es nicht, ihn aufzuhalten. Galactus verschlingt die Welt der Fantastic Four und die machen einen Dimensionalsprung, kommen im MCU raus und müssen davon vorne anfangen, weil sie ja keine Heimat mehr haben, die von Galactus zerstört wurde.
Ja,
das ist meine Vermutung.
Ist exakt das, was ich auch vermute.
Ja.
Sie müssen rüber, sie müssen die Avengers, wer auch immer das dann ist, in dem Moment davon überzeugen, dass eine Bedrohung unterwegs ist. Und der Moment, wo der Silver Surfer auftaucht auf der Erde, ist der Moment, wo dann die Fantastic Four zumindest wissen, jetzt bald ist es soweit.
Schön ist, dass sie das New Avengers Design der Hickman-Ära verwendet haben. Sie bauen ja mit der ersten After-Credit-Szene anscheinend ein konkurrierendes Team auf. Einmal um Cap mit den Avengers, dann die New Avengers. Und das läuft doch sehr auf den Hickman-Avengers/New-Avengers-Run hinaus, oder?
Ja, es riecht danach.
Es riecht danach, ja.
Und die große Frage ist ja, wie sie dann mit den X-Men umgehen, ob sie dann House of X und Powers of Ten nehmen, wenn die mit eingebaut werden.
Irgendwie ist da schon noch ein bisschen Feuer drin, oder?
Jetzt wieder, weil man jetzt gerade wieder das Gefühl hat, da wird wieder ein roter Faden aufgenommen, der die letzten Filme halt weg war. Ich mochte Shang-Chi bis auf das Ende, den Film zum Beispiel. Und ärgere mich, dass man das bis heute nicht wieder aufgegriffen hat. Und das sind die Sachen, die mir fehlen. Da gucke ich mir einen Captain America an und habe das Gefühl, ich habe den Film gesehen, aber der das Universum nicht ein Stückchen vorangebracht. Und jetzt mit
ist der Film wirklich so kacke,
Wirklich schlimm.
Ja.
Und jetzt hat man Thunderbolts gesehen und hatte das Gefühl, boah, den hätte ich mit meinem Vater gucken können und man hätte kein richtiges Vorwissen gebraucht, um den zu genießen.
Mhm.
Und gleichzeitig kriege ich als Marvel-Fan aber wieder genug Happen hingeworfen, dass ich das Gefühl habe, oh, wir bewegen uns hier in eine Richtung, das ist ja cool.
Mhm.
Und ich hoffe, dass sie das weiter so hinbekommen. Ja.
Ja. Der Fantastic Four-Trailer kam überraschenderweise im Vorprogramm, also der zweite, glaube ich, war es. Ich habe mir den ersten nachträglich nur angeguckt. Der kam im Vorprogramm gleich nach dem Superman-Trailer. Das war dann schön, beiden mal hintereinander zu sehen.
Ja.
Ich kann nicht sagen, welcher mir mehr gefallen hat. Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr auf beide Filme freue.
Sehr schön. Sehr schön.
Ja. So, passenderweise zur Thunderbolts-Thematik.
Ja.
Andreas, was hast denn du zuletzt gelesen?
Ich habe dann nach dem Kino zu dem aktuellen Marvel-Must-Have-Titel Thunderbolts heftige Gegenwehr gegriffen.
Mhm.
Der ist geschrieben von Daniel Way und gezeichnet von Steve Dillon. Und die Thunderbolts haben nichts mit den Thunderbolts im Kinofilm gemein. Ist auch eine komplett andere Truppe. General Ross ist da der Red Hulk. Und der versammelt um sich herum den Punisher, Deadpool, Elektra. Agent Venom ist noch mit dabei. Und das sind quasi die Thunderbolts, beziehungsweise führt er sie an und möchte irgendwo in Südostasien einen Diktator stürzen. Warum, wie, erfährt man dann halt in dieser Reihe. Also komplett anderes Setting, es steht nur Thunderbolts drauf und es sind halt irgendwie so halb gute Figuren, die sich da zusammentun.
Mhm.
Und hat ein bisschen mehr von Suicide Squad. Und wie man sich vorstellen kann, irgendwie wenn Deadpool dabei ist, hast du irgendwie einen absurden Humor mit drin. Du hast durch den Punisher unglaublich viel Gewalt in diesem Comic, also auch viel Blut. Und man schnetzelt sich da so durch. Das sind die ersten 6 Hefte vom Marvel Now Run, der dann damals irgendwie startete.
Ja.
Und damit ist es auch nicht so richtig abgeschlossen.
Haben wir die damals eigentlich in deutscher Übersetzung bekommen? Zu Marvel Now Zeiten gab es da die
Thunderbolts? Ich weiß es gar nicht.
Oder ist das eine Erstveröffentlichung?
Ich glaube
also fast. Anyway und Steve Dillon. Das ist schon eine krass eigenwillige Kombi.
Ja, ist es auch, merkst du auch, also die Story wird auch ein bisschen abgedreht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Daniel Way, der hat sich da auch so ein bisschen ausgelassen.
Ja.
Also hat gedacht, fuck it, wen interessieren die Thunderbolts? Ich kann dir erzählen, was ich will.
Mhm.
Und das ist ganz cool. Deswegen ist es auch so ein bisschen chaotisch und geht von links nach rechts. Und gleichzeitig hast du halt Steve Dillon, der wieder den Punisher teilweise zeichnet. Und du hast sofort so Flashbacks zu Ennis-Zeiten. Und der sich ja hier auch gar nicht zurückhalten muss. Das macht alle Spaß, finde ich. Das ist gar nichts Besonderes. Das ist was für Samstagabend auf der Couch. Ich will den Kopf ausmachen und ein bisschen Comics lesen und will sehen, wie der Red Hulk Leute zusammendrischt und wie der Punisher auf andere schießt und zwischendurch kommt Deadpool rein und macht einen dummen Witz oder so. Aber genau das kriegt man hier. Und passend zum Kinofilm wollten sie halt wahrscheinlich einen Thunderbolts-Titel bringen,
Ja, sie haben ja jetzt parallel auch die letzte Miniserie gebracht, die in den USA erschien.
Genau, die Das Böse im Visier im Deutschen.
Genau, so heißt es im Deutschen, ja. Ich habe die jetzt angefangen zu lesen auf Marvel Unlimited, das waren 4 Hefte. Da rede ich beim nächsten Mal drüber, weil ich noch nicht so weit gekommen bin, dass ich ein Fazit ziehen möchte.
Ja.
Ich bin jetzt im zweiten Heft. Und was aber auch wieder den Schluss zum Film zieht, wie Spaß er gemacht haben muss, dass ich danach Bock hatte, einen Thunderbolts-Titel zu lesen und dachte, liest du einfach mal das Letzte, was jetzt verfügbar ist. Ja.
Ja.
Und ist halt auch gedacht, ziemlich nah dran. Ist auch ziemlich nah dran an der MCU-Version und macht bis jetzt Spaß. Fazit ziehe ich dann nächste Woche, wenn ich durch bin. Also, sagst du, dein Thunderbolts-Titel Must-Have ist empfehlenswert?
Wenn du Bock auf ein bisschen Spaß hast, ja, dann ist der empfehlenswert. Erwarte nicht keine große Kunst.
Ja.
Dann ist das cool, ja.
Also ich kann jetzt zumindest zu dem, den ich jetzt hier gelesen habe, der bei Panini jetzt parallel rauskam als Paperback, sagen, wenn man jetzt aus dem Kino kommt und was Bock hat, was Vergleichbares zu lesen, also das heißt aka Winter Soldier, man möchte Yelena sehen, man möchte Red Guardian sehen, dann wäre der richtige Titel.
Okay. Das ist doch schon cool.
Die Inkarnation ist zwar nicht ein und dieselbe wie im Film, aber sehr nah dran.
Ja.
Es gibt ja noch ein paar andere Figuren, die mitmachen. Agent Carter etc. Als letztes gelesen habe ich habe mir mal Jeff Lemires JSA angeschaut.
Mhm.
Die ersten 6 Kapitel sind durch. Ich glaube, diese Woche ist sogar schon das 7. Heft gekommen. Der erste Story Arc ist aber in den ersten 6 Heften und den habe ich mir mal durchgearbeitet. Weil ich dachte, ist Jeff Lemire, er schreibt JSA, es muss ja eigentlich geil sein.
Ja.
Boah, ich habe es wirklich nur zu Ende gelesen, weil es Jeff Lemire war.
So schlimm.
Ich fand es furchtbar. Ich fand es richtig furchtbar. Also vom gesamten Design her, vom Artwork her, also gezeichnet hat es Diego Olortegui. Ich spreche den Namen grauenvoll aus, tut mir wahnsinnig leid, aber es ist ein Zungenbrecher. Kenne ich gar nicht, den Künstler. Ja. Es ist eine recht übernatürliche Story, sie heißt Ragnarök, das heißt wir haben, JSA wird irgendwie in Kontakt mit Dämonen, in Konflikt mit Dämonen und anderen Dimensionen geworfen und versucht parallel Lemire dort Charakterbuilding zu betreiben und versucht auf sehr viel Dialoglast zu setzen, die aber im Kern vollkommen egal ist.
Okay.
Also du hast sehr, sehr viel Dialog, der den Plot null voranbringt, die Figuren aber einem nur wenig näher bringt und das Charakterdesign schafft es nicht, irgendwie über ist uninteressant hinauszukommen. Also ich fand es spätestens ab der 3. Ausgabe habe ich eigentlich inhaltlich, so war ich inhaltlich schon tot und hab nur noch zu Ende gelesen, damit ich wenigstens den ersten Arc, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, es kommt jetzt noch ein Twist, es kommt jetzt noch irgendwas, wo ich sage, alles klar, okay, darauf hast du hingearbeitet. Aber das war nicht so. Ja, es ist so eine Art cartooniges Artwork, was so ein bisschen 90er-Vibe hat, aber irgendwie fehlplatziert wirkt. Also es soll eine düstere Story mit Dämonen sein, aber es wirkt halt so quietschbuntig und hat gar keinen Spaß gemacht. Handwerklich sicher gut. Das ist jetzt nur meine ganz subjektive, mein subjektives Gefallen oder Nicht-Gefallen, besser gesagt. Was hat bei mir nicht gezündet, überhaupt nicht. Ich weiß, dass der bei manchen anderen ankommt, das habe ich auch mitbekommen. Ich habe zwar auch viel Negatives gelesen, aber auch einiges Positives gelesen. Bei mir konnte die Story überhaupt nicht zünden. Und ganz ehrlich, ich habe das Ding jetzt gelesen, wüsste ich nicht, dass es von Jeff Lemire ist. Ich würde niemals auf die Idee kommen, dass er das geschrieben hat.
Schade.
Ja.
Schade. Aber so ist das manchmal beim Lesen. Und mir ging es nämlich ähnlich. Ich habe Spider-Man das Regime gelesen.
Oh, okay, Spider-Man das Regime. Welche Story
war das denn?
Ach, ja.
Da ist gerade eine Neuauflage bei Panini gekommen in Vorbereitung, dass Rain 2 am Ende des Monats kommt.
Ja.
Ich habe es noch nie vorher gelesen und dachte, das ist doch der Moment. Hast du schon mal gelesen?
Nee.
Stell dir eine Welt vor, es ist ein gealterter Spider-Man. Er hat mittlerweile sein Kostüm abgelegt und zwar in dem Moment, wo Mary Jane verstorben ist.
Ja.
Seitdem ist er auch ein bisschen gequält vom Leben. Gleichzeitig hat sich New York natürlich weiterentwickelt. New York wird jetzt angeführt vom Regime. Die haben alle mit Masken, wurden verboten. Es gibt Soldaten, die auf der Straße
aufwachen. Neues Konzept.
Es ist komplett neu. Ja. Zusammengehalten wird die Story durch Fernsehbeiträge, die zwischendurch gezeigt werden mit einem Moderator, der erklärt, was gerade in der Stadt los ist. Dieser Moderator heißt Miller Jason.
Ja.
Und J. Jonah Jameson taucht irgendwann bei Peter Parker an der Tür auf, weil er der festen Überzeugung ist, man müsste sich irgendwann mal wieder gegen das Regime aufstellen. Und wer anderes als Spider-Man sollte das denn machen? Ja.
So gut, ja.
Ach, es ist ja offensichtlich eine Anlehnung an Dark Knight und man wollte das jetzt mit Spider-Man nochmal erzählen. Daher auch der Name des Moderators. Und es ist viel zu überambitioniert. Also, und das merkst du auch an, dass der Künstler offensichtlich sich da komplett unter Druck gesetzt hat, genau so ein Werk abliefern zu wollen. Mhm. Das ist hier in dem Fall, ist es in 4 Heften erzählt, die alle Überlänge haben, aber es ist halt in 4 Heften, in 4 Kapiteln erzählt. Und das Pacing passt aus meiner Sicht überhaupt nicht. Teilweise hat er so richtige Leerstellen drin, wo so nichts passiert, wo das nur so vor sich hintröpfelt. Das Finale am Ende ist dann übererzählt, viel zu groß, viel zu schnell, in viel zu kurzer Zeit, passiert viel zu viel. Auch vieles, was sich an den Haaren herbeigezogen anfühlt und viel zu konstruiert anfühlt. Ich finde, die Bilder sind nicht gut gealtert. Es soll alles melancholisch wirken und düster und bedrückend. Du hast aber nicht wie bei Dark Knight dann einen bunten Robin dazwischen, der das Ganze so ein bisschen aufrüttelt und auflöst, sondern es ist immer nur schlimm, es ist immer nur bedrückend, du hast immer nur einen deprimierten Peter Parker, dem du auch gar nicht abnimmst, was er da so richtig macht. Ich habe das Gefühl, der Künstler hat sich da komplett dran verhoben.
Das, ach krass.
Das war einfach nicht seine Kragenweite und er saß da und dachte, oh, ich muss hier noch so ein Dark Knight machen, weil wenn ich das jetzt schaffe, dann bin ich auch so berühmt in der Comic-Szene. Es sind trotzdem tolle Ideen drin. So, das möchte ich gar nicht verwerfen. So, da sind ein paar tolle Sachen drin, da sind tolle Ansätze drin, aber er schafft es leider nicht, die richtig zu verfolgen.
Das ist ja krass, aber beliebt ist die Story ja eigentlich schon.
Echt?
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe das nicht recherchiert. Ich gebe ja hier immer nur wieder, was ich denke.
Absolut, soll ja auch, ne? So sein.
So, ich habe nicht geguckt, ob die beliebt ist oder nicht. Aus meiner Sicht hat er sich da komplett verhoben. Wahrscheinlich ist sie beliebt, sonst wird kein zweiter Teil kommen.
Mhm.
Ich würde auch nicht behaupten, dass es nicht gelohnt hat, die zu lesen. Weil jetzt habe ich das mal gelesen und weiß, worüber die Menschen dann reden, wenn sie darüber reden. Und es waren auch Parts dabei, die mir Spaß gemacht haben. Aber wenn du dich so stark an so ein großes Werk anlehnst und auch Bilder adaptierst, also dieses typische Bild Batman vor diesem Blitz, gibt es hier ein Bild vor einem Vollmond. Wenn du das so stark machst und das so stark referenzierst, finde ich, musst du stärker abliefern.
Es ist irgendwie schon so ein bisschen Spidey, der gern Spawn sein möchte, ja.
Ja, so ein bisschen Spawn, aber auch Dark Knight.
Ja.
Es soll düster, es soll deprimierend sein. Das ist es auch, aber auf die falsche Art und Weise.
Ach krass. Weil man kennt ja dieses sehr bekannte Cover, wie er so den Grabstein so umarmt. Ja.
Auch das ein Aspekt. MJs Tod ist ein sehr großer Aspekt in dem Comic, das wird auch früh klar. Aber ich finde, er geht nicht richtig intelligent damit um. Er wiederholt denselben Trope dann 4-5 Mal über die Hefte.
Ja.
Das entwickelt sich nicht weiter. So, das tritt dann nur auf der Stelle in dem Moment. Und
das Krasse ist, du machst mir jetzt irgendwie Bock, dass ich dir das mal lese. Gerade weil ich es noch nie gelesen habe.
Ich würde auch als Spider-Man-Fan, vielleicht findet man das dann auch super und da findet da ganz viel drin und ich habe es nicht gefunden.
Ja.
Ich würde auch nicht behaupten, lest das auf gar keinen Fall. Aber wenn du dich an so ein großes Ding anlehnst wie Dark Knight, wenn du das so stark referenzierst, wenn du dich selber ja wahrscheinlich auch beim Machen immer wieder damit verglichen hast, dann müsste was anderes bei rumkommen als das hier.
Okay. Vielleicht gebe ich mir erstmal.
Ja, versuch das mal. Vielleicht bist du ja anderer Meinung, das sind immer die spannendsten Gespräche.
Ja, deswegen ja. Weil das, was ich jetzt gesehen habe, ich habe mir jetzt mal so Beispielseiten angeguckt, das fand ich eigentlich ziemlich nice. Daher.
Ja.
Mm. Ich muss kurz einen Kaffeeschluck trinken. Noch bevor ich weitermache hier, eine kleine Angelegenheit in eigener Sache. Wir hatten ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auf diversen Plattformen bewertet. Das heißt auf Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir haben ja leider die Angewohnheit, das immer erst am Ende zu erwähnen. Mir fiel es gerade ein, weil wir kurz vor der Aufnahme, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, gesagt haben, das müssen wir dieses Mal gleich am Anfang machen. Ihr merkt, das hat geklappt.
Ja, da sind wir gut drin.
Ja, außerdem kleiner Hinweis, folgt uns doch gerne auf diversen Social-Media-Plattformen. Wir veröffentlichen da regelmäßig nicht nur kleine Clips zu Titeln, die wir unter anderem auch hier besprechen, manchmal auch Titel, die wir nicht hier besprechen. Aber wir haben auch meistens immer, bevor die Folge rauskommt, dort einen kleinen Teaser für die nächste Ausgabe laufen. Also das heißt jetzt Instagram, YouTube, wo auch immer. Mittlerweile auch TikTok, falls ihr Lust habt. Folgt uns da gern. Die Links dazu werdet ihr sehr wahrscheinlich unten in der Episodenbeschreibung finden. Genau. Ich habe mich ja gerade bei JSA so ein bisschen über dieses cartoonige Artwork ausgelassen, was mir nicht so gefallen hat.
Ja.
Ich habe diese Woche noch was anderes gelesen, was ebenfalls ein sehr cartooniges Artwork hat, aber deutlich mehr on point und mehr gewollt und noch mehr funktionierend in der Richtung. Ich muss mal ganz kurz hier das Fenster zumachen, weil da kommt gerade massiv Lautstärke rein. Kleinen Moment.
Okay. In der Zeit unterhalte ich euch hier weiter. Wir sehen Emu, wie er aufsteht und das Fenster scheinbar wirklich direkt neben seinem Kopf hat. Er setzt sich hin, nimmt die Kopfhörer auf.
Dankeschön.
Und ist jetzt wieder am Mikrofon.
Es tut mir sehr leid, aber irgendwer meint ja gerade, einen Motor laut aufheulen zu müssen neben meinem Fenster. Genau, ich habe einen Titel gelesen, der mir wahnsinnig gut gefallen hat und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich euch das jetzt hier empfehlen muss, weil ihr solltet den lesen, aber wie Panini zumindest Ende letzten Jahres gesagt hat, wird der nicht auf Deutsch erscheinen, weil sie glauben, dass dieser nicht für den deutschen Markt gemacht ist, beziehungsweise hier nicht so erfolgreich sein würde. Ich habe gelesen den Black Label Titel, DC Black Label Titel, Robin the Boy Wonder von Juniba. Umfasst 5 Ausgaben. Und hat den Story-Fokus auf Damian Wayne. Es beginnt, oder die Story, die Handlung setzt ein, dass ein Junge oder ein junger Mann eine Bank überfällt, eine Geisel nimmt, auf der Flucht ist und sich irgendwo in einem abgelegenen Haus verschanzt. Und man merkt an der Art und Weise, wie sich der, ich mache ja Anführungszeichen Geiselnehmer, verhält, dass das alles sehr über seinen Kopf hinauswächst, dass da Sachen schiefgelaufen sind, die er so gar nicht geplant hat und er das eigentlich gar nicht will. Er wollte keine Geisel nehmen, er möchte schon gar niemandem wehtun. Und es entwickelt sich so ein Gespräch mit der Geisel. Und die Geisel hat eine Tüte auf dem Kopf, sodass sie nichts sehen kann und wir können nicht sehen, wer diese Geisel ist. Und die Geisel redet aber recht entspannt mit ihrem Geiselnehmer. Sehr, sehr tiefenentspannt sogar und versucht ihn ein bisschen zu beruhigen und checkt auch, dass der junge Mann eigentlich gar nicht in dieser Situation sein will und sagt, naja, pass auf, solange wir hier warten, bis sich da der Rauch gelegt hat und du hier abhauen kannst, kann ich dir ja eine Geschichte erzählen. Und er erzählt die Geschichte in Form eines Märchens von einem Prinzen, der einem Dämonen entkommen muss, seinem Vater, den er nie kennenlernte, nun beiwohnt. Und dieser versucht mit seinen Adoptivbrüdern eine Verbindung aufzubauen. Denn diese Adoptivbrüder und der Vater von ihm leben ein ganz anderes Leben als er, unter ganz anderen Moralvorstellungen. Und der Junge versucht sich von dem Dämonen, der ihn aufgezogen hat, loszusagen, weil der Lebensweg, den ihm vorbestimmt war, er nicht mehr als richtig ansieht. Ihr habt jetzt alle verstanden, was ich meine. Und genauso in dieser Form wird diese Geschichte von Kapitel zu Kapitel erzählt. Das heißt, jedes Heft dieser 5 Ausgaben umfasst so eine Lebensetappe von Damian Wayne. Wie in einem Märchen erzählt. Du hast trotzdem sehr, sehr viele Szenen dazwischen, die so ein regulärer Dialog Situationen sind. Du hast Action-Szenen dazwischen und so weiter. Aber es geht im Kern eigentlich darum, in einer Alternativrealität, also Black Label ist ja losgelöst von der Kontinuität des DC-Universums, nochmal wiedergegeben zu bekommen, wie Damian Wayne zu Robin Hood. Und das liest sich so gut. Das ist so ein feines Artwork auch und so toll erzählt, weil es halt wirklich extrem kindlich teilweise dargestellt ist. Also so wirklich mit sehr cartoonartigen Darstellungen, die wirklich wie so ein kindgerechter Zeichentrickfilm erinnern. Ist nicht empfehlenswert für Kinder zu lesen, weil ein Riesenaufhänger ist, dass Damian Wayne auf seiner ersten Mission mit Batman einfach mal einen Bösewicht enthauptet. Und das bei Bruce gar nicht so gut ankommt.
Wir erinnern uns, ja.
Ja, wir erinnern uns. Aber das macht super Spaß. Das ist eine richtig tolle Story, wo es sehr auch um den Fokus geht, wie Damian mit seinen Brüdern, mit seinen vermeintlichen, also mit seinen Adoptivbrüdern zurechtkommt. Du hast ein sehr starkes Kapitel mit Red Hood. Du hast tolle Auseinandersetzungen mit Red Robin. Das macht mega Spaß, ja. Es geht wirklich darum, diese inneren Dämonen zu bekämpfen und festzustellen, dass das, was einem ein ganzes Leben lang erzählt wurde und eingetrichtert wurde, indoktriniert wurde, wie man zu sein hat, wie man Menschen zu unterjochen hat, möglicherweise gar nicht der Weg ist, den man gehen will. Es geht um Verantwortung, es geht um Treue, es geht um Ethik, es geht um Eltern-Kind-Bildung, ja, und was es ausmacht, ein Held zu sein. Hm. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, muss ich sagen.
Sehr cool.
Ja.
Ja, mich hast du. Da werde ich nochmal reingucken.
Wie gesagt, in deutscher Übersetzung wird es das nicht geben, ist aber komplett bei DC Infinite lesbar und digital. Also wer da ein Abo hat, kann das da komplett lesen.
Sehr gut.
Mhm. Ich schiebe noch kurz was dazwischen. Ein kleines Update, was ich gelesen habe.
Ah ja, ja.
Ja, ja. Steht in der Liste, Andreas, habe ich deine Aufmerksamkeit?
Ja.
Du guckst gerade so verwirrt.
Nee, ich habe mir ist nur gerade was eingefallen, was ich mir noch aufgeschrieben habe.
Ach so, okay. Ich habe Bug Wars weitergelesen. Ich habe ja hier sehr über das erste Heft von Jason Aaron und Mahmoud Asra geschwärmt. 6 Hefte sollen es ja werden. 3 sind mittlerweile raus. Ich wollte nur noch mal ein Update geben, weil es ist immer so ein bisschen, ich habe immer so ein kleines bisschen Bauchgefühl dabei, wenn ich nach einem Heft, was mich so begeistert hat, das mache ich heute übrigens noch mal, nach einem Heft, was mich so begeistert hat, bereits eine massive Empfehlung ausspreche, weil immer die Gefahr besteht, dass es danach ziemlich kacke wird. Und wenn dann die Leute da Geld investieren, ist es auch immer ein bisschen doof. Aber deswegen will ich mal ein Update zu Bug Wars geben, weil ich habe jetzt die Hälfte quasi des Story Arcs gelesen. 6 Hefte werden es, wie gesagt, 3 sind raus. Die Serie bleibt genauso stabil. Das Artwork bleibt absolut gigantisch. Es entschleunigt sich Gott sei Dank ein klein wenig. Ich habe ja gesagt, das erste Heft war massiv hoch im Pacing. Da ist unfassbar viel passiert. Hatte ja auch einen hohen Page-Count oder einen höheren Page-Count. Und hier entschleunigt sich das ein bisschen. Es gibt ein bisschen mehr, wie soll man sagen, mehr Raum auch für Handlung. Und das tut der Serie gut. Macht mega Spaß nach wie vor. Und wenn das auf diesem Niveau bleibt, wie die ersten 3 Hefte sind, und das bis zum 6. Heft so durchgezogen wird und nicht verkackt wird, ist das eine der besten Image-Serien, die wir dieses Jahr lesen werden.
Sehr gut, sehr gut. Ja, da werde ich warten, bis alles da ist. Dann werde ich die aber auch nachholen. Mhm. Die steht schon ganz weit oben auf meiner Liste.
Sehr gut.
Ganz weit oben auf meiner Liste steht auch aktuell immer Ultimate Spider-Man. Und da ist jetzt endlich der 2. Paperback bei Panini gekommen. Ja. Mit den Heften 7 bis 12. Gott, das ist immer noch so gut.
Ja.
Wenn ihr da draußen nicht wisst, worum es sich handelt, es ist eine Alternativ-Storyline für Spider-Man. Das Ultimate Universe ist ein Alternativuniversum bei Marvel, das jetzt wieder aufgemacht wurde. Das gab es schon mal vor 15 Jahren. Noch ein bisschen länger her, ne?
Ja, 25.
25 wurde es aufgemacht. Ja, ich dachte, wann wurde es zugemacht? 2012?
2015,
guck mal. Ja, dann vor 10 Jahren wurde es zugemacht, jetzt wurde es wieder aufgemacht. Ehrlicherweise bisher, bis auf den Namen, teilen die sich nicht viel.
Ist ja auch ein anderes Universum.
Genau, ist auch ein anderes, neues Universum. Bei Marvel schafft man Universen, wie man das will. Ja. Da ist das nicht so viel Arbeit. Genau, und wir haben hier die Alternativstory von Spider-Man, einem Peter Parker, der schon so in seinen 30ern ist, zwei Kinder hat, mit MJ verheiratet ist, er wurde nicht von der Spinne gebissen, und eines Tages kriegt er nachträglich eine Drohne mit einer Spinne, die ihm sagt, spürst du nicht auch, dass dir etwas in deinem Leben fehlt? Wenn ja, hier ist irgendwie der Schlüssel zu dem, was eigentlich in deinem Leben passieren sollte. Und so wird er zu Spider-Man, und im 2. Band, so viel darf man, glaube ich, verraten, werden die Sinister Six quasi so ein bisschen eingeführt. Also es geht jetzt darum, dass das Spider-Man-Universum neben dem, was ist, noch zu erweitern, um all diese Komponenten, die wir hier kennen. Mhm. Auch in alternativen Ausprägungen. Und ich bin immer noch, also das ist so ein Page-Turner dieser Reihe. Ne? Das ist so unfassbar. Ich glaube, ich habe das viel zu schnell gelesen eigentlich.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, ich wertschätze das gar nicht genug,
ja,
weil ich das so schnell weglese.
Ja. Ich bin jetzt aktuell bei Ausgabe 16 und das ist also auf US-Stand und das hält es mit jedem Heft, mit jedem einzelnen Heft.
Oh, so gut. So gut. Ja, geschrieben von Hickman, da war uns beiden ja schon klar, dass wir auf jeden Fall angefixt sein werden.
Mhm.
Marco, wie ich jetzt gelernt habe.
Mhm.
Ja. Liebe Grüße an die Community.
Echt?
Ja. Zeichnet fantastisch. Also,
stimmt, der ist doch sehr ein italienischer Name, natürlich.
Ja.
Ja, ergibt Sinn, ja.
Ja. Genau, also der zeichnet so fantastisch, es ist so, so toll. Und ich muss immer wieder dran denken, wie ich hier irgendwie den Punisher von ihm lese, den er gezeichnet hat. Dann der will dann das hier und man sieht so einen richtigen Prozess in seinen Zeichnungen, wie er immer, immer besser wird und trotzdem die eigene Handschrift behält.
Hm.
Mich macht diese Reihe einfach nur glücklich. Das ist wirklich gut.
Ja. Parallel sind ja die Ultimates noch rausgekommen. Ich weiß gar nicht, haben wir im Deutschen Ultimate Black Panther?
Nee, ich glaube nicht.
Bisher nicht. Wir haben nur die Ultimates und Ultimate Spider-Man, ne?
Genau. Wolverine kommt ja jetzt bald. Das hatten wir
Wolverine,
in der Vorschau.
Genau. Ja.
Aber Black Panther habe ich noch nirgendwo gelesen. X-Men habe ich auch noch nirgendwo gelesen.
Ja. X-Men bin ich mittlerweile ein bisschen raus. Zumindest habe ich jetzt aufgehört zu lesen und plane dann irgendwann nochmal nachzuholen, weil es mich wirklich nicht so gecatcht hat wie die anderen drei Reihen.
Ja.
Also müsste ich jetzt hier ein Ranking vornehmen, würde es mir schwerfallen, zwischen Ultimates und Ultimate Spider-Man zu unterscheiden. Das hängt jedes Mal, also immer die Ausgabe, die ich gerade als letztes gelesen habe, ist die beste Reihe. Ja, das ist einfach so. Ja. Es ist wirklich stark. Artwork-technisch ist definitiv Ultimate Spider-Man am stärksten. Plottechnisch halten sie beide ganz weit oben die Krone. Und Ultimate Wolverine macht auch sehr viel Spaß.
Ja. Bisher. Sehr schön, sehr schön. Ja.
Würdest du empfehlen, dass man Ultimate Spider-Man auch lesen kann, wenn man sonst gar keinen Spider-Man oder auch gar keinen Titel aus diesem Universum liest?
Bisher, also ich würde zumindest sagen, du solltest so grob wissen, wer oder was Spider-Man ist und wie das normalerweise funktioniert.
Ja.
Aber dann ja.
Mhm.
Aber ich glaube, dann hast du nur halb so viel Spaß, als wenn du sonst regulär Spider-Man liest und dann das hier bekommst. Also, wenn du schon eine gewisse Historie mit Spider-Man hast, hast du, glaube ich, noch viel mehr Spaß an dem, was du hier bekommst.
Es sind halt auch viele Easter Eggs drin, die Bezug nehmen zur regulären Kontinuität, weil es hier halt anders ist. Und es wird halt logischerweise dann auch so ein bisschen in your face präsentiert. Und wenn du dann natürlich nicht weißt, wer Gwen Stacy ist, wer Mysterio ist und so weiter, ja, wenn du das nicht weißt, dann zieht das natürlich nicht so, wenn du da nachher so eine Konnektivität nicht hast. Weil du dann, okay, ja, das ist jetzt das, okay. Und wer ist das?
Ja,
das ist dann doof, ja. Also es lohnt schon tatsächlich, wenn man ein bisschen Spider-Man-Erfahrung hat.
Ja, aber trotzdem finde ich derzeit im Deutschen auf jeden Fall die beste Spider-Man-Reihe, die erscheint.
Das stimmt. Ich habe übrigens auch, da reden wir vielleicht dann noch nächste Woche drüber, Amazing Spider-Man, den Neustart in den USA.
Ja.
Kelly hat ja da auch mit Pepe Larraz als Zeichner. Und Pepe Larraz ist der, den wir von Hickmans X-Men kennen.
Mhm. Ja.
Und der zeichnet aktuell Amazing Spider-Man. Und da habe ich reingeschaut, habe ich das erste Heft, glaube ich, bin ich gerade drin. Da will ich mich auf dem aktuellen Stand lesen, dann bringe ich mal da ein Update, ob das lohnenswert ist. Das werden wir ja definitiv im Deutschen.
Ob das rankommt, ja.
Ob das rankommt, ja, genau. ich habe gerade bei Bug Wars ja schon gesagt, immer ein bisschen doof, so das erste Heft zu empfehlen. Hier ist das zweite Heft schon draußen bei dem Titel, den ich jetzt bringe. Das habe ich aber noch nicht gelesen, weil das bis vor zwei Tagen noch nicht auf Global Comics verfügbar war.
Mhm.
Ich habe gelesen Out of Alcatraz. Das ist, glaube ich, ich muss mal gucken, wo die rauskam. Ich glaube, das war Unipress. War das Unipress oder war das Image? Es war Unipress. Out of Alcatraz von Christopher Cantrell und Tyler Crook. Sehr interessantes Kreativteam. Versierter Schreiber. Ja. Und ein Zeichner, den wir von Black Hammer bis, was hat er noch gemacht? Your Hero County hat er gezeichnet mit Cullen Bunn zusammen, was wir bei Skinless Crow bekommen haben. Ja, der hat ja bei Black Hammer hat er hier Colonel Reard die Miniserie gezeichnet, also ein Zeichner mit einem sehr eigenen Artwork. Und da war ich schon gespannt, weil wurde beschrieben so als Crime-Comic für Leute, die gern Darwin Cook lesen, könnte das irgendwie so in die Richtung gehen. Da war ich natürlich sehr, sehr schnell angefixt bei der Beschreibung. Aber der Aufhänger, den fand ich am spannendsten. Wusstest du, dass es in Alcatraz, passendes Thema, ist ja gerade auch wieder medial ein Thema, ja, aufgrund faschistoider Orangen aus den USA. Wusstest du, dass es in Alcatraz einen Ausbruch gab, wo man nicht weiß, ob er erfolgreich war? Das war im Jahr 1962.
Nee, aber wie weiß man denn nicht, ob ein Ausbruch erfolgreich war?
Weil es sind drei Männer geflohen, zwei Brüder und ein weiterer Häftling.
Ja.
Und die sind nie gefunden worden. Offiziell hat man es ausgegeben, sie sind in der Bucht von San Francisco ertrunken. Aber die Leichen wurden nie gefunden, weswegen darum so ein richtiger Mythos entstand, dass sie es doch geschafft haben können.
Ah, okay, also die Flucht gilt erst dann, wenn du auf Festland bist.
Genau.
Weil das Wasser dazwischen offiziell als Verteidigungs... Ja, weil das wäre meine Frage, ne? Ja, also
wenn sie da,
für
wenn
mich wäre ja... Flucht ist erstmal, du bist aus dem Gebäude raus, dann hat das erstmal gut geklappt.
Ich glaube, bei Alcatraz ist es so, du bist von der Insel runter und bist nicht ertrunken.
Dann ist es eine Flucht.
Dann könnte man es als erfolgreiche Flucht bezeichnen.
Die haben also eine klare Definition für Flucht für sich. Ja.
Die gebe ich jetzt einfach mal.
Ja,
aber
hier
hieß es auf jeden Fall, also selbst wenn sie es, also sie haben es halt aus dem Gebäude rausgeschafft, aber wenn sie halt in der Bucht ertrunken sind, das ist ja so dieser Verteidigungsmechanismus dieses Gefängnisses, dass du halt durch die Bucht von San Francisco musst, die halt eine ziemlich mitunter raue See ist. Und da schwimmst du halt nicht einfach mal so rüber. Ja. Auf jeden Fall sind die Personen nie gefunden worden und es gab halt so einen richtigen Mythos darum, haben sie es geschafft, haben sie es nicht geschafft. Und da ist ja dann auch mit Clint Eastwood dieser sehr sehenswerte Film Alcatraz entstanden, der basiert auf dieser Flucht.
Ja.
Mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Und Cantrell und Tyler Crook greifen genau diese Geschichte hier auf. Diese drei Männer. Diese zwei Brüder und den einen zusätzlichen Häftling, die hier geflohen sind. Und in dieser Geschichte machen gar nicht so einen großen Aufhänger um die Flucht, sondern sie haben es geschafft. Das Heft beginnt mit der erfolgreichen Flucht. Sie haben es geschafft, über die Bucht von San Francisco zu kommen, ans Festland zu kommen, mit etwas Opfern, muss man dazu sagen. Also zwei von drei haben es geschafft.
Ja.
Und die sind jetzt auf der Flucht. Und darum geht es in dieser Geschichte. Es ist ein Crime-Thriller von geflohenen Schwerverbrechern, die auf der Flucht vor dem Gesetz sind.
Mhm.
Und Gesetzeshüter, die immer noch ziemlich in Schockstarre sind, weil nicht so wirklich Mut aufgebracht wird, darüber zu reden, dass sie es möglicherweise geschafft haben könnten, weil das als unmöglicher Akt gilt, über diese Bucht, vor allem zu diesen Wetterbedingungen, drüber zu kommen und das zu überleben.
Okay, ja, verstehe.
Und das ist so lesenswert. Also wie gesagt, nur das erste Heft jetzt gelesen, das war ein Kracher. Hat richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr gut geschrieben. Sehr, sehr spannend geschrieben auch. Es kommen auch gleich in der ersten Ausgabe so diverse Hooks und Elemente, wo du jetzt schon erahnst, wohin es in den nächsten Ausgaben gehen könnte, was passieren könnte, wo du sehr, sehr schnell gehuckt wirst, weil du weiterlesen willst.
Ja.
Und Artwork von Tyler Crook passt hier wie die Faust aufs Auge. Das ist sehr, sehr gutes Design. Zwei Hefte gibt es bisher. Das erste habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob das zweite jetzt bei Global Comics schon raus ist. Wenn, dann ziehe ich das sofort nach. Aber Out of Alcatraz, Oni Press von Christopher Cantrell, Tyler Crook. Wer da ein Abo hat oder irgendwie im Comic-Shop gerade ist und da das erste Heft stehen sieht, nehmt es mal mit. Allein das Cover ist schon super geil. Ist schon so ein tolles Design.
Ja.
Kurz.
Hast du gerade auch. Ja. Ich habe es gerade auch direkt, direkt aufgemacht.
Ein sehr, sehr vielversprechender Comic, muss ich sagen.
Steht auf der Liste.
Ja.
Was du noch auf unsere Liste gepackt hast?
Auf deine habe ich das erstmal
gepackt. Vor allem auf meine. Auf deiner war es ja schon. Du bist ja quasi schon durch.
Ich bin durch, ja.
Der Manga namens Monster.
Jetzt erstmal ein bisschen Schockstarre, weil wir machen jetzt wirklich ein großes Ding hier gerade auf. Aber etwas Ernüchterung, wir machen es nur halb auf. Wir gucken mal rein in diese Büchse der Pandora.
Genau, wir gucken mal rein, denn ich habe jetzt den ersten Band gelesen.
Ja. von Naoki Urasawa, sein legendärer Manga Monster.
Genau. Sind auch mal wieder gute 400 Seiten oder so.
Ja, das, du hast jetzt, muss man dazu sagen, also der ist ja zweimal rausgekommen. Einmal in der Einzelband-Edition, da waren es, glaube ich, 18 Ausgaben. Und dann hatte Carlsen jetzt zum Schluss, was heißt zum Schluss, in den letzten Jahren, das nochmal in einer Perfect Edition, ich glaube, die heißt Perfect Edition,
ja,
rausgebracht, mit zwei Bänden pro Ausgabe. Deswegen hast du da jetzt quasi, du hast jetzt eigentlich die ersten beiden Bände.
Ah, okay, ja.
Ja, mit diesem, das sind jetzt nochmal 9 Bände in der Perfect Edition. Das ist halt eine Doppelband-Edition, deswegen 400 Seiten.
Das ist auch ganz gut so. Und warum möchte ich hier denn noch erzählen?
Du hast deswegen halt auch hinten zwei Inhaltsbeschreibungen drauf.
Ah, okay.
Das ist nämlich vom ersten Band und vom zweiten Band. Das ist meine Empfehlung gleich vorweg. Wer das liest und sich die Perfect Edition kauft, was man machen sollte, weil die ist wirklich schön. Wenn man die Inhaltsbeschreibung liest, eines jeden Band, also du hast jetzt eine Ausgabe gelesen und fängst jetzt den nächsten Band an.
Ja.
Du liest, wenn du wirklich eine Inhaltsbeschreibung lesen musst, und das empfehle ich nicht, aber manche machen das ja, lies nicht die zweite.
Ja.
Weil dann hast du den Band davor noch nicht gelesen. Lies nur den ersten Absatz.
Jetzt mal so generell, liest du Inhaltsbeschreibungen, bevor du Comics liest?
Manchmal ja. Manchmal ja. Wenn ich so gar nicht weiß, was mich erwartet und ich einen Comic nicht lese, weil ich gehypt drauf bin. Also es kommt jetzt irgendein Titel raus und das ist, ich sag mal.
Ja, ich meinte, wenn du den zu Hause liegen hast,
ja,
liest du dann, bevor du das Buch liest, nochmal die Inhaltsbeschreibung.
Kommt drauf an, was es ist.
Ach, also da, du meinst wirklich, okay.
Kommt drauf an. Also wenn das jetzt, ich habe jetzt hier ein Buch liegen und ich weiß, es ist ein neuer Garth Ennis Comic oder es ist ein neuer Jonathan Hickman Comic, dann lese ich das nicht. Wenn das jetzt irgendwas ist, wo ich gar nicht weiß, worauf ich mich einlasse, ich kenne das Kreativteam nicht oder weiß nicht, wer es gemacht hat und weiß gar nicht, ich will wissen so, auf welches Genre, weißt du? Dann muss ich, dann gucke ich schon mal rein, also in die Inhaltsbeschreibung im Groben, damit ich weiß, worauf ich mich einlasse, damit ich mich mental darauf einstellen kann. Weil es kommt sonst oft vor, dass ich was reinlese und dann so nach ein paar Seiten, ach, sowas habe ich gerade gar keinen Bock. Und dann packe ich es weg. Und das will ich dann vermeiden.
Ja, okay.
Das kann sein.
Ja. Das verstehe ich, ja. Ja gut, die Situation habe ich selten, dass ich hier Bücher liegen habe, wo ich so gar nicht weiß, worauf ich mich einlasse.
Mhm.
Weil sonst mache ich, also bei der Reihe habe ich es zum Beispiel gar nicht gemacht.
So. Bei mir war es so, ich habe ja dann mehrere Bände am Stück gelesen gehabt.
Ja.
Und oft habe ich dann nochmal, wenn ich den nächsten Band angefangen habe, die Inhaltsbeschreibung des Vorbandes lesen wollen, um nochmal so ein bisschen up-to-date zu sein, was ist denn jetzt in der letzten Ausgabe passiert.
Ja, ja.
Und dann ist mir nämlich, da ist mir das nämlich aufgefallen, dann habe ich immer den ersten Absatz gelesen und dachte mir, was? Das war doch jetzt eigentlich schon viel früher, da war doch noch mehr. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass der zweite Absatz hinten drauf, nämlich erst die zweite Hälfte, also quasi den zweiten Band in dieser Doppelband-Edition.
Das erklärt es, ja.
Daher der Hinweis, also lest das. Es gibt ja Leute, die lesen regelmäßig Inhaltsbeschreibungen, bevor sie Comic lesen. Macht das hier nicht.
Ja. Inhaltlich, wir sind in Düsseldorf 1986, zumindest zu Beginn. Und wir lernen einen Chirurgen kennen, Kenzo Tenma, ja, genau, der ist super talentiert, ist halt nach Deutschland rübergekommen, um dort als Arzt zu arbeiten, und direkt zum Anfang wird uns irgendwie klar, die bewundern den, der hat scheinbar super ruhige Hände, hat ein Talent dafür, Leute zu operieren. Er ist mit der Tochter des Direktoren des Krankenhauses zusammen, also quasi der Krankenhausleitung. Und ihm steht eine blühende Zukunft bevor, wenn er sich denn dann einfach an alles hält, was ihm so angereicht wird. Bedeutet, wenn gesagt wird, du operierst Person X, dann operierst du Person X. Wenn es heißt, du gehst heute Abend mit meiner Tochter essen, gehst du abends mit der Tochter essen. Er ist also komplett fremdbestimmt in seinem Leben. Und es gibt irgendwann den Moment, in dem er entscheiden soll, ob zwischen zwei Operationen. Es ist einmal ein Bürgermeister und einmal ein Kind, glaube ich, was gerettet werden soll. So war das. Und es ist klar, die Krankenhausdirektion sagt ihm, du gehst bitte hin und operierst den Bürgermeister. Der ist wichtiger als das Kind. So, das ist besser für unseren Ruf. Unser Ruf ist das Wichtigste überhaupt. Das ist sowieso ein großes Thema. Wie ist der aktuelle Ruf des Krankenhauses? Und entgegen dieser Empfehlung, gegen den Rat des Direktoren, entscheidet er sich dazu, das Kind zu operieren. Und das ist der Moment, wo sein Leben ein wenig kippt. Denn ihm wird ganz schnell klar gemacht, damit hast du deine Karriere verspielt. Seine Beziehung ist damit auch zu Ende. Und ja, Kurze Zeit später passiert es dann durch diverse Mobbings, bla bla, was ihm so passiert, dass die Personen, die damit zu tun haben, versterben. Also der Director stirbt, andere Oberärzte sterben, die seine Stelle bekommen haben, die er eigentlich haben sollte. Und durch diese Morde rückt er dann doch vor auf die Position, die für ihn angedacht war.
Mhm.
Das tritt auf der einen Seite natürlich irgendwie Untersuchungen vor, weil Menschen sterben nicht einfach so, das wird akzeptiert. Und er verfängt sich auch in eine Suche nach diesem Mörder. Also auch er wird dann motiviert, da weiter hinterher zu gehen.
Mhm.
Und ich glaube, viel mehr würde ich noch gar nicht verraten, weil dann sind wir schon ziemlich tief im ersten Band.
Ja.
Du hattest den ja groß angepriesen. Ich wusste grob, worauf ich mich einlasse. Ja. Wir hatten uns ja schon auch in Leipzig lang und breit drüber unterhalten. Du hattest es ja auch bei Comics und Bier empfohlen. Die Folge kommt bestimmt irgendwann. Und das ist auch ganz gut so. Und es ist auch gut so, dass ich die Perfect Edition habe, denn ich habe einen neuen Begriff gelernt im Bereich der Manga. Und das ist ein Slow Starter. Also
Slow
ein Comic, oder ein Manga, der sich Zeit lässt.
Ja.
Bis es zum Inhaltlichen wird. Und das ist auch das, was mich dran gehalten hat. Denn ehrlicherweise fand ich die ersten Kapitel so langweilig.
Echt, ja?
Ja, komplett. Ja, du bist gut. Ja, du gehst mit der Tochter aus. Ja. Ja, du musst auf den. Ich hab's verstanden. So.
Ja.
Also der lässt sich wirklich Zeit, das alles einzuführen und auch dieses Setting aufzumachen, bis es dann endlich mal dazu kommt, dass er wirklich auf die Jagd geht und mit Leuten spricht und es dann wirklich um das Inhaltliche geht. Passiert dann eher im zweiten Band, in dieser zweigeteilten Perfect Edition. Und ich bin nur dran geblieben, weil du sagtest, das wird so gut.
Mhm.
Und am Ende wird es dann auch spannend und am Ende wird es dann auch gut. Und es ist schön zu sehen, wie mit Figuren umgegangen wird. Ich dachte erst, da wird irgendwann so ein Journalist eingeführt, dass wir den jetzt ewig irgendwie mit an der Backe haben oder so, aber die Wege trennen sich dann auf gewisse Art und Weise dann ja auch wieder unterwegs und dann wird es spannend, dann wird es cool, weil man dann wirklich so eine Reise hat mit dem Protagonisten und Etappen, die er so abarbeitet. Er findet gewisse Sachen heraus, die nochmal einen neuen Blickwinkel verschaffen und dann wird es wirklich spannend, dann wird es cool, dann verstehe ich, warum du weiterlesen wolltest.
Mhm.
Aber die ersten Kapitel haben mich ehrlicherweise nicht so richtig abgeholt.
Okay. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir einen Aspekt der Handlung noch erwähnen, weil du hast ja jetzt gerade geendet von wegen, die Personen da sind ermordet worden. Tenma rückt nach und dann passiert ja aber noch ein Kniff und der ist essentiell für die gesamte Serie. Wenn das für dich okay ist, würde ich das hier noch...
Ja, ich überlege gerade, was du meinst, weil es ist schon wieder also 6 Wochen her oder so, dass ich es gelesen habe.
Also
sechs nicht, aber
denke ich, dass es auch nicht so ein großer Spoiler ist, aber das ist halt der Aufhänger, dass er dann natürlich in den Fokus der Ermittlungen gerückt.
Ach so, ja, natürlich. Ja, ja. Genau. Er ist derjenige, der alle Vorteile aus diesen Sachen zieht.
So sieht's aus. Und die Polizei entwickelt dann natürlich sehr, sehr schnell so einen Fokus von wegen, könnte es denn dieser Dr. Tenma gewesen sein?
Ja, genau.
Und darum geht es in dieser Handlung, denn bis zum Ende. Und du hast keine Vorstellung, wie riesengroß dieser Plot noch wird. Das wird politisch, das wird historisch politisch, das wird gesellschaftspolitisch und das ist so dermaßen spannend, dass ich es nicht fassen konnte, wie viele Fäden und wie viele Plot-Sidelines sie da noch aufmachen oder er da noch aufmacht und dann am Ende tatsächlich zusammenführt.
Ja.
Der erste Band ist noch absoluter Kindergarten dagegen, wie weit dieser Plot nachher noch gesponnen wird und welche Odyssee Kenzo Tenma in dieser Geschichte durchmacht. Und das ist das Bemerkenswerte. Erstens wirst du immer mehr Verbindungen zu diesen Figuren aufbauen. Du wirst Verbindungen zu Figuren aufbauen, die jetzt noch gar nicht da sind und am Ende nicht mehr da sein werden.
Mhm.
Entweder weil sie nicht mehr relevant sind oder weil irgendwas passiert. Diese Figuren sind so toll geschrieben teilweise. Ja, und so dieses Sideplots auch so spannend erzählt und die greifen nachher wie Zahnräder ineinander. Und du fässt dir eigentlich an den Kopf nachher, wie komplex diese Hintergrundgeschichte ist, was da eigentlich passiert ist. Das ist nur ein kleines Puzzleteil. Dieser Mord an diesen drei, ich glaube drei Ärzte war das ja, inklusive des Direktors. Dieser Mord an diesen drei Ärzten ist nur ein winzig kleines Puzzleteil einer riesengroßen Geschichte, die sehr viel Bezug zur DDR-Historie nimmt, zur Stasi-Historie nimmt, zu anderen politischen Bewegungen in Deutschland nimmt. Und das war für mich wirklich mindbending. Also das zu lesen, ich habe wirklich die letzten 6 Bände, diese 400 Seiten Perfect Editions am Stück gelesen, innerhalb von einer Woche weggehämmert, weil ich nicht aufhören konnte.
Ja, sehr cool. Ich habe die anderen, die nächsten 3 habe ich ja schon da.
Ja.
So 1-4 insgesamt hier liegen. Da werde ich auch bald weiterlesen. Und ich hoffe auch, dass es so wird. Ja. Weil bisher ist es cool, aber noch nicht das Meisterwerk, von dem immer alle reden.
Ja, also tatsächlich ist es so, also Naoki Urasawa schreibt und zeichnet ja auch. Ich finde es vor allem überraschenderweise, weil das inhaltlich für mich so ein Page-Turner ist, dieser Manga, dass ich oft mich zusammenreißen musste, nicht zu schnell zu lesen, weil die Dialoge und der Plot nachher so flüssig und gut geschrieben ist, dass du wirklich nur noch am Durcharbeiten und also im positivsten Sinne meine ich das.
Ja.
Ja, aber oft entfällt einem dabei, wie gut es manchmal auch gezeichnet ist. Also weitestgehend hast du halt die Figuren-Settings, das ist halt sehr flat und clean gezeichnet, nicht so herausragend, so irgendwelche beeindruckenden Situationen oder actionlastigen Sachen oder sowas. Das kommt ja da nicht vor. Es ist ja eigentlich zu 95% ein reiner, dialogstarker Manga. Ja.
Ja.
Oft hast du denn aber noch so Situationen, wo manche Gebäude oder sowas, gerade Gebäude oder weitflächige Panels so detailliert gezeichnet sind, dass man das wirklich übersehen kann, wenn man sich nicht zwingt, da auch mal hinzugucken. Weil man einfach, okay, das Haus, ja. Und dann, oh fuck, wie krass ist dieses Haus bitte gezeichnet? Wie fotorealistisch bitte ist das gezeichnet?
Ja,
und das ist alles per Hand gemacht.
Verstehe ich, ja.
Ja, der Manga ist ja schon eine Ecke alt. Ja, ist wirklich für mich Top-Titel. Ganz, 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 ganz großer Top-Titel. Ich weiß, dass es für Urasawa, der hat ja ganz große Sachen gemacht. Der hat ja Pluto gemacht, der hat 20th Century Boys gemacht. Billy Bat ist ein wahnsinnig beliebter Titel. Momentan läuft auch wieder irgendeine Reihe bei ihm, bei Carson. Es ist wirklich ein legendärer Mangaka. Und Monster gilt immer so bei manchen als Geheimtipp. Viele sagen, dass es nicht sein bestes Werk ist. Weil es halt ein sehr storylastiger Manga ist, aber ich fand ihn wirklich perfekt. Also das ist ein Manga, wo ich sage, Perfect Edition ist ein perfekter Name dafür. Ganz schwere Empfehlung. Wir reden da nochmal drüber, wenn du fertig bist. Und dann machen wir mal einen massiven Spoiler-Talk darüber.
Ja, also ich werde bestimmt auch immer wieder zwischendurch mal was reintragen, wenn ich wieder ein Band weiter bin. Bisher fand ich es cool und bin jetzt gespannt, was kommt.
Ja.
Aber also, vor allen Dingen wegen der zweiten Hälfte. So, deswegen würde ich auch allen da draußen, denen es ähnlich geht, lest zumindest noch den zweiten Band. Wenn ihr dann aussteigt, okay, dann ist es so.
Ja.
Aber wenn ihr wirklich die normale Edition habt und nur den ersten liest, könnte ich verstehen, wenn man sagt, ja.
Also ich sag mal so, wenn du nach dem zweiten Band, also nach der zweiten Perfect Edition nicht gehuckt bist und nicht wissen willst, wie es weitergeht, dann lass es sein. Ja. Aber bis dahin sollte es schon kommen. Also ich fand den ersten auch gut und alles danach sensationell.
Okay. Ja. Das ist doch gut zu wissen.
Hinweis dahingehend, ist ja bei Carson, wie gesagt, rausgekommen. Wenn ihr alle 9 Bände davon zusammen habt, dann legt ihr die mal numerisch in 9er Pattern, also das heißt immer so 3 nebeneinander.
3-3-3
nebeneinander, dann ergeben nämlich die Cover ein Bild. Ich hatte das auch auf Instagram gepostet. Vielen war das nämlich gar nicht bewusst. Die haben die Bände zu Hause im Schrank stehen gehabt und haben dann so ein nicht so wirklich sinnergebendes Rückenbild.
Ja.
Weil sich das Rückenbild eigentlich auf die Frontcover bezieht. Und wenn ihr die dann nämlich in 3-3-3 nebeneinander legt, beziehungsweise übereinander legt, dann ergibt das ein Bild. Und das ist schon schick. Könnt ihr bei mir auf Instagram sehen. Schaut da mal nach, da ist irgendwo ein Foto davon.
Nice.
Ja.
So, damit haben wir es ja fast für diese Woche. Wir wollten noch in den Raum werfen, dass Lex Luthor, das du letztes Mal mitgebracht hast.
Ach, das haben wir vergessen, genau.
Genau, das war das, was ich mir eben aufgeschrieben habe.
Ja, ich hatte Last Days of Lex Luthor, also Superman The Last Days of Lex Luthor von Brian Hitch und Mark Waid empfohlen. Hatte ich auch ein Video zu auf Instagram gemacht und da hatte ich ja dann auch gesagt, Panini hat den Titel bisher nicht angekündigt, weil in der zweiten Halbjahresvorschau war der nicht drin. Siehe da, ähnlich der Jim Lee Punisher Collection, die in der zweiten Halbjahresvorschau nicht auftauchte, ist ja trotzdem gelistet. Der Band kommt tatsächlich schon dieses Jahr im November. Und ich hatte Unrecht. Ich habe ja gesagt, die machen drei Alben draus.
Ach so, ja, ja.
Nee, machen sie nicht. Die machen es tatsächlich in einem Band für 29 Euro. Alle drei Black Label Prestige Ausgaben in einem Band für 29 Euro. Kann man machen, macht das. Ist eine gute Story, macht Spaß. Ja.
Wie weit bist du?
18. November, glaube ich,
kommt. Ja, es stimmt. Ja, Mitte November irgendwo, ja.
Mhm.
Wie weit bist du mit unserem Superman-Projekt?
Ich habe den ersten Titel begonnen.
Ja, guck mal, da sind wir gleich. Wir fragen hier nur regelmäßig mal.
Genau, bei mir ist das wichtig, dass man das regelmäßig fragt, weil ich zum Vergessen neige. Kontext für euch jetzt, falls ihr eine der letzten Folgen nicht gehört habt, ich habe Andreas herausgefordert. Weil wir über Superman gesprochen haben, übernächsten Monat, ich glaube im Juli, James Gunns Superman-Film ansteht, wollen wir jeder drei Superman-Titel lesen, die wir hier im Podcast noch nicht besprochen haben, von denen wir uns nicht sagen, welche es sind, die aber zur Bedingung haben, dass sie in deutscher Übersetzung vorliegen müssen.
Genau, nicht unbedingt lieferbar gerade, aber zumindest.
Sie müssen in Übersetzung vorliegen.
Genau, genau. Ja. Ja, genau. Schön. Genau, ich habe auch mit dem ersten Titel angefangen.
Ich bin so gespannt darauf, was er gewählt hat. Ich bin so gespannt drauf. Also im Worst Case besprechen wir, wenn wir diese, wir machen eine Sonderfolge dazu. Ja. Im Worst Case besprechen wir drei Titel, im besten Fall machen wir sechs.
Ja. Ja.
Kann nämlich sein, dass wir dieselben gewählt haben.
Ja.
Wir wissen das nicht.
Wir haben beide, glaube ich, schon versucht, irgendwie auszubohren, was der andere nehmen könnte. Dann haben wir ich habe immer geguckt, das könnte der Emo nehmen, dann nehme ich was anderes.
Also ich glaube nicht, dass er weiß, was ich genommen habe.
Ich glaube, du hast auch keine Ahnung von dem, was ich
genommen habe. Ich glaube
es auch. Schön.
Hast du noch eine Medienempfehlung? Ja.
Ehrlich, nein, habe ich nicht.
Ich liefere eine nach, die habe ich dir auch geschickt. Die wirst du auch noch nicht gehört haben. Ich empfehle hier gerne mal die Kollegen vom Kino Plus Podcast. Und da war neulich beim lieben Daniel der Wolfgang M. Schmidt wieder zu Gast. Und sie sprachen über Wolfgangs Lieblingsregisseur, Alfred Hitchcock. Eine Spezialfolge zu Alfred Hitchcock. Die habe ich mir auch tatsächlich wieder angeschaut. Ich habe ja letztens schon die mit Olli Schulz empfohlen, als sie so über ihre Top 10 Filme gesprochen haben. Ja, und hier reden sie über das Werk von Alfred Hitchcock. Die Folge fand ich sehr, sehr hörenswert bzw. sehenswert. Könnt ihr euch die Folge anschauen. Sonst auf jedem Podcast-Player könnt ihr sie hören. Bei Kino Plus tatsächlich manchmal empfehlenswert zu schauen, weil die das richtig schön machen, so mit Studio-Setting und so weiter. Nicht so wie wir hier über Remote. Ich bin mitunter nicht der Größte, aber schon ein Bewunderer von Alfred Hitchcocks Werk. Und deswegen fand ich diese Folge auch sehr, sehr hörenswert und sehenswert. Schaut da mal rein. Kino
kann
Plus.
Kann ich nur unterstreichen, denn ich habe schon gehört.
Ach, du hast schon gehört?
Ich habe schon gehört.
Ja.
Als du sie mir geschickt hast, war sie schon in meinem Podcast auf dem Favorite, weil ich es gesehen hatte.
Ja.
Aber ich höre immer, ich gucke dann nicht, weil dazu komme ich nicht. Beim Unkrautjäten im Garten habe ich die Folge gehört.
Das kenne ich auch. Ich mache es auch mal beim Rasenmähen. Höre ich auch mal.
Ja, genau sowas. Ja. Doch, tolle Folge.
Hast du die Filme gesehen, die sie besprochen haben?
Nicht alle, nein.
Ja.
Nein. Ich habe da sowieso noch viel Nachholbedarf.
Mhm.
Ich bin schon mal vor 2 Jahren wieder angefangen, einige zu gucken. Da ist mir aufgefallen, dass ich einige doch schon gesehen hatte.
Ja.
Aber das verdrängt habe.
Kannst du eine Top 3 deiner Lieblings-Hitchcock-Filme geben aus dem Stegreif? Kannst du nicht. Ich finde Wolfgangs Faszination für Vertigo immer sehr, sehr faszinierend, weil das ein Film ist, mit dem ich so wenig connecten kann.
Ja, Dito. Ich merke auch, umso neuer die Filme manchmal werden, umso eher kann ich damit connecten, weil es natürlich auch mehr dem entspricht vom Erzählerischen, was ich gewohnt bin.
Mhm.
Bis auf ein paar Klassiker, die irgendwie so so Whodunits oder so, die gehen immer bei mir.
Ja.
Daher ist es auch schwierig, eine Top 3. Ich müsste mir nochmal, glaube ich, einen Überblick verschaffen, was der alles gemacht hat und was ich davon schon gesehen habe. Hast du denn Top 3?
Ja, Top 3 wären wahrscheinlich Psycho, North by Northwest und Rear Window, also Fenster zum Hof.
Ja.
Das sind so meine Go-To-Hitchcocks. Und ich habe jetzt nämlich deswegen auch im Nachgang, nachdem ich die Folge denn gesehen bzw. gehört habe, mit meiner Frau dann auch nochmal Psycho geschaut.
Ja.
Mal seit Jahren mal wieder geguckt und Ja. Fantastischer Film.
Ja, aus dem Stegreif würde ich wahrscheinlich bei ähnlichen Titeln landen. Mhm. Aber deswegen sage ich, ich müsste noch mal gucken, was so dabei ist.
Ja, ich mag tatsächlich North by Northwest. Also ich glaube, im Deutschen heißt der unsichtbare Dritte, glaube ich, heißt im Deutschen. Den mag ich wahnsinnig gern. Und der rutscht bei mir jedes Mal, dann, wenn ich ihn sehe, immer wieder auf Platz 1. Auch wenn ich da zwangsweise eigentlich immer Psycho halte, weil ich den Film heute immer noch so faszinierend finde. Ja.
Ja, das verstehe ich. Ja.
So, in der Mitte der Folge haben wir es schon erwähnt. Gebt uns gerne ein paar Bewertungen ab. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Schreibt doch gerne Kommentare oder E-Mails, falls ihr irgendwie Feedback habt. Da freuen wir uns immer drüber. Ansonsten, wie gesagt, checkt unsere Social-Media-Kanäle aus. Da gibt es auch immer ein bisschen Videomaterial zu den Sachen, die wir hier besprechen. So, ansonsten, ja, wünschen wir euch eine entspannte Woche. Bis zum nächsten Mal.
So ist es, da schließe ich mich doch an. Schöne Woche, lest ganz, ganz viele Comics und wir hören uns nächste Woche wieder.
Ciao.